Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute reisen wir in vielerlei Hinsicht an einen wichtigen Ort, einen wichtigen Zeitpunkt auch in der Geschichte des Bieres, denn wir nehmen die seltene Gelegenheit wahr und gehen mal dahin, wo ein Bierstil seinen Ursprung hat. Und das kann man dann nur noch ganz selten tun. Und es gibt eben einen, nämlich das Wiener Lager. Und dementsprechend ist auch klar, wir sind in Wien, wir sind bei der Schwechater Brauerei und wir sind dort bei Andreas Urban. Wunderbar, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Toll, dass wir auch Biere haben, die wir zusammen verkosten können. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz unseren Hörern selber vor.
Ja, ein herzliches Grüß Gott vor den Toren Wiens aus der Brauerei Schwechert. Zu meiner Person, ich habe Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert, Diplomarbeit und Dissertation schon im Bereich Bier gemacht und bin aktiv, sagen wir, seit gut 1992 in der Bierbranche aktiv tätig und um einige Jahre zu überspringen, seit gut 15 Jahren hier Braumeister in der Brauerei Schwechert an der Wiege des Wiener Lagers. Und das, glaube ich, ist ja auch ein großer Punkt, den wir heute behandeln wollen.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist ja auch nur noch ganz selten möglich, dass man sowas machen kann. Und ja, da bist du ja quasi schon ein alter Hase, in Anführungsstrichen.
Das ist richtig, ja.
Und wir sehen uns ja auch immer regelmäßig bei Bierwettbewerben, wenn es eben darum geht, Biere zu beurteilen und zu beschreiben. Und ja, und da sind wir eben auch ins Gespräch gekommen. Und ich muss aber sagen, bevor wir zu dem Wiener Lager an sich kommen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir.
Ja.
Wie bist du überhaupt zu dem Thema Bier gekommen? War das von Anfang an klar oder wolltest du Rennfahrer werden?
Am Anfang war es nicht wirklich klar. Als ich mit dem Studium begonnen habe, hätte mich eher die Lebensmitteluntersuchung, Lebensmittelkontrolle interessiert. Habe dann auch mal Ferialpraxis gemacht und das war zu einer Zeit, wo die Beamten dort damals noch mit der Polaroid-Kamera Fotos geschossen haben von den gezogenen Lebensmittelproben. Und einfach nur extrem viel Bürokratie gemacht haben, um mal die Proben zu beschreiben und dann in die jeweiligen Fachlabors weitergeleitet. Das hat mich dann abgehalten, diesen Weg weiter zu beschreiten. Und wir haben einen Professor für Technologie der Brauerei an der Uni gehabt, der gemeint hat, ja, es gibt auch die Möglichkeit, Diplomarbeit zu machen. Das habe ich dann gemacht und irgendwie bin ich dann so in dieses Milieu hineingerutscht, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe dann auch damals noch an der Versuchsstation für das Gärungsgewerbe gearbeitet, wo auch die Berufsschule für Brau- und Getränketechniker, damals hat es noch geheißen Brauer und Melzer gewesen ist, habe dort auch unterrichtet und habe die Zeit dann auch nach dem Diplom genützt, die Dissertation dort zu machen. Und so ist man dann irgendwie in diese Branche gekommen und hat sich auch, wenn man so will, in der kleinen Branche präsentiert. Und ich bin dann 1992, damals noch in die Brau AG in Linz, im Headquarter habe ich begonnen. Mittlerweile ist die Brau Union Österreich AG. Und über die Stationen Linz, Headquarter, Qualitätssicherung, Zentrallabor. Dann über die Brauerei Wieselburg, wo ich die Qualitätssicherung geleitet habe. Und seit Ende 2001 bin ich in Schwechat und eben seit gut 15 Jahren auch Braumeister am Standort. Biersommelier-Ausbildung habe ich gemacht. Wir kennen uns, wie du richtig erwähnt hast, von diversen Judgings, wo wir bei Bierprämierungen in der Jury sitzen, ob das European Beer Star ist, ob das bei der Brussels Beer Challenge ist oder ich denke wahrscheinlich auch wieder in Las Vegas jetzt beim World Beer Cup, der im April ist. Also Bier, wie soll ich sagen, bewegt mich schon. In meinen Adern ist zwar Blut, aber wahrscheinlich auch immer ein moderates Maß an Bier.
Das hast du schön gesagt. Ja, und in Vegas werden wir uns, also so Gott will, auf jeden Fall auch sehen. Ja. Also Flüge sind schon gebucht. Ich bin sehr gespannt, war ja, noch nie genau da. Wird sicherlich interessant. Vielleicht noch kurz, wo kommst du ursprünglich her und was gab es da für ein Bier? Und weißt du noch, wie du überhaupt zu dem Thema Bier kamst?
Ja, also es ist nicht so, dass ich aus einer Bierdynastie oder Brauerdynastie komme. Ich bin quasi ein Quereinsteiger. Ich bin der Erste in meiner Generation. Vielleicht auch der Letzte, weil die Kinder sich in andere Richtungen entwickeln, aber ist auch gut so. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du mich jetzt nach der ersten Biersorte oder Marke, die ich getrunken habe, ist natürlich abhängig. Ich habe auch während des Studiums praktiziert, zwei Sommer hindurch in der Puntigammer Brauerei in Graz, aber auch in der Brauerei Schwechert. Und ja, Ich kann es jetzt ehrlich gesagt, das ist eine Schande, aber ich kann es gar nicht sagen, welches Bier zuerst. Aber ich weiß, es war sicher noch, weil ich größer geworden bin, war prinzipiell die Flasche. Aber möglicherweise war es vielleicht sogar ein Zipfer oder auch ein Schwächerter. Ich kann es nicht wirklich sagen.
Na, ist ja nicht schlimm. Also wahrscheinlich jedenfalls ein helles Bier.
Ja, also definitiv der Zugang war über ein Märzen oder Lagerbier. Wobei Märzen, muss man sagen, für die deutschen Freunde ist es nicht das Wiesenmärzen, sondern unser österreichisches Märzen, wo sie auch eine eigene Kategorie mittlerweile seit mehreren Jahren beim European Beer Star auch gibt. Das unterscheidet sich von eurem Hellen insofern ein wenig, als es etwas stärker gehopft ist, etwas mehr Alkohol hat, um ein paar Zehntel. Ja, das war sicher der erste Schritt, um überhaupt mit dem Biergeschmack und dem Bier etwas anzufangen.
Ja, und dann kommst du eben zur Wiege des Wiener Lager. Da vielleicht, wenn wir noch ein bisschen drüber reden, also haben wir gerade gesagt, eigentlich das helle Bier vorherrschend in Österreich, bei uns halt letzten Endes auch mit dem Thema Pils. Und dann gibt's eben so einen Bierstil, der ja sogar mit Wien, mit der Hauptstadt von Österreich verbunden ist und der fast von der Bildfläche verschwunden war, der eher in Mittelamerika, in den USA irgendwo noch präsent war, aber eben weniger zu Hause. Wie war das? Also als du dann nach Schwechat kamst, war das da schon ein Thema oder hat sich das erst wieder entwickelt? Wie war das?
Nein, das hat sich wirklich erst entwickelt. Also vielleicht, warum dieser Bierstil mit dieser Bernsteinfarbe eher verschwunden ist, das war natürlich dann auch dem Umstand geschuldet, dass dann unmittelbar nachdem Anton Dreher 1841 eben diesen Bierstil mit dem Wiener Lager mehr oder minder going public rund um den Erdball gestartet hat, ist dann ein Jahr später Josef Kroll mit dem Pilsbier, das dann noch heller gewesen ist, auf der Bildfläche der Brauer erschienen. Und über die Jahre hindurch sind die Biere dann auch immer heller geworden, sodass dann wir dann eben bei diesem Lager oder Märzenbier oder bei dem Hellen gelandet sind. Und es ist richtig, die einzige Brauerei, wenn man so will, die in Österreich noch ein wenig diesen Wiener Lager-Bierstil gepflegt hat, aber auch es nicht als solches tituliert hat, war die Brauerei Weitra in der relativ nahe zur Brauerei Zwettl im Waldviertel, also nördliches Österreich. Und richtig, es gab dann auch Theresianer, die haben die italienische Brauerei, die hat auch ein Wiener Lager gehabt, also über Jahre hindurch. Und in Österreich war es eigentlich komplett verschwunden. Und bei uns war es dann so, dass wir 2016 das aufgegriffen haben, weil das waren dann genau 175 Jahre seit dem Zeitpunkt, wo eben 1841 Anton Dreher der Ältere diesen Bierstil mehr oder minder ja kreiert, mehrere, sagen wir mal, Einzelteile, ein Mosaik zusammengesetzt hat. Damit meine ich eine neue Melzungstechnologie, indirekte Beheizung, ich meine untergärige Hefe, damit meine ich auch kalte Gärbedingungen, kalte Lagerbedingungen, lange Lagerung bei kalten Temperaturen. Das alles zusammen hat ja dann den Wiener Lager Bierstil geprägt. Ja, und eben der Anlass war 175 Jahre von 1841 her gerechnet. Und das war dann mehr oder minder der Startschuss, dass wir nachempfunden haben, wir haben es interpretiert, wie das Wiener Lager, der Wiener Lager Bierstil geschmeckt haben muss. Ich muss dazu sagen, es ist leider nicht so, dass wir ins Archiv gegangen sind und irgendwo ein bisschen Staub von Büchern weggeblasen und die Originalrezeptur gefunden haben, sondern über andere Literaturstellen Beschreibungen von den Bieren, auch wie die Biere dann bei den diversen Weltausstellungen, sowohl in London als auch Paris, wo immer wieder sehr große Erfolge mit diesem Bierstil gefeiert wurden, Berichte darüber gelesen und eben es jetzt in diese Richtung interpretiert und gebraut. Hand in Hand damit auch, dass dann der Bierstil in Österreich plötzlich wieder en vogue war. Ich möchte es nicht verheimlichen, dass auch die Kollegen im 16. Bezirk Ottergringer mit dem Wiener Original genauso in die gleiche Kerbe geschlagen oder gebraut haben und auch ein paar andere kleinere Brauereien bis hin dazu, dass ich auch, sei es Hausbierbrauereien oder auch Hobbybrauer, plötzlich auch wieder mit diesem Bierstil befassen. Und das finde ich ist generell sehr gut. Das ist ein toller Beitrag zur Bierkultur und zur Diversifizierung zu den unterschiedlichen Bierstilen. Vielleicht ein Satz da noch zu meiner Person. Ich bin auch, man will ehrenamtlich, Präsident vom Bund österreichischer Braumeister und Brauereitechniker. Und da ist mir generell die österreichische Bierkultur, ganz egal, ob große, kleine Brauereien, Konzernbrauerei, Privatbrauerei, generell ist mir sehr wichtig, etwas für die Bierkultur zu tun und zu bewerkstelligen. Und genau da freut es mich eben, dass es in Österreich selbst wieder diesen Bierstil gibt. Und wir haben auch ein bisschen damals noch mit Dömens, als dort der European Beer Star abgehandelt wurde und die Kategorien mehr oder minder definiert und festgelegt wurden, ein paar Jahre kämpfen müssen, dass das Wiener Lager zu einem eigenen Bierstil auch eine eigene Kategorie wurde und nicht irgendwo bei dem Ember-Lager mit läuft.
Ja, da habt ihr sehr wohl daran getan. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, gerade auch für die Brauer eben aus einem Land, dass man so einen eigenen Bierstil hat, so eine gewisse Ikone irgendwie hat, hinter der man sich auch mal versammeln kann. Und ich habe die Diskussion jetzt gerade erst miterlebt mit den polnischen Brauern, die eben ihr Baltic Porter haben und ihr Grodziski haben, worauf sie sehr stolz sind, was auch dort unheimlich die Euphorie entfacht und man eben da versucht, auch so eine gewisse Identität mit Bier selber zu haben. Und da ist das natürlich cool. Ich würde, bevor wir es gleich probieren, vielleicht noch kurz in die Geschichte ein bisschen einsteigen. Und zwar, also ich würde vielleicht ein bisschen erzählen, was ich so aus dem Vorfeld in Erinnerung habe. Und dann kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie das dann vor Ort in Schwechat so ein bisschen weitergegangen ist. Also im Grunde gab es diese, sage ich mal, Spionagereise in Anführungsstrichen von Sedlmayr, Lederer und Dreher. Also interessant auch, ein Österreicher, ein Franke und ein Bayer, die zusammen nach England fahren und nach Schottland und dort eben die Bierkultur unter die Lupe nehmen, beziehungsweise sogar unter den hohlen Gehstock, in dem sie Proben ziehen, in dem sie sich das Ganze anschauen. Und dort war man damals gute 100 Jahre weiter als der ganze Kontinent. Und dieses Wissen nehmen die mit und haben dann an verschiedenen Punkten eben Dinge, wo sie ansetzen können. Einmal natürlich die Technologie an sich, Labortechnik, überhaupt Messungen von Temperaturen, von Stammwürzen, all das.
Ja, Saccharometer, die Vorstufe von Saccharometer ist dann auch schon in England bekannt gewesen. Dort war einfach das Zentrum der Bierkultur und der Brauereitechnologie, muss man vielmehr sagen, ja.
Richtig, genau. Und dann kommen die eben zurück und erfinden aber dann auch eben diese moderne Art des Mälzens. Das heißt, es gibt dann eben diese heutigen Standardmalze, Pilsnermalz, Münchnermalz, Wienermalz, die sich dann natürlich am Ende auch in einem gewissen Bierstil niederschlagen. Und dann muss man aber noch das Panoptikum sehen vor Ort in Schwechat, wo man dann diese sehr, sehr für damalige Verhältnisse moderne Brauerei hat mit gigantischen Eisweihern, wo dann eben auch entsprechend Eis geerntet wird, um kalt arbeiten zu können, wo dann später auch die Dampfmaschine steht, eine der ersten. Also wo man immer vorne dran ist und das weiterentwickelt und dann eben auch diesen eigenen Bierstil hat. Und das fände ich interessant. Wie war das denn so, als der Anton Dreher da zurückkam? Wie hat sich das denn vor Ort entwickelt und wie sieht es die Brauerei aus der heutigen Perspektive, was da damals in den 1840er, 50er Jahren passiert ist?
Es wäre schon spannend, könnte man eine Zeitreise machen und sich mit ihm unterhalten, wie mit Anton Dreher, dem Älteren, wie das gewesen ist. Es war ja so, dass er kam zurück und hat aber sein ganzes Wissen nicht an die Brauer rundherum weitergegeben. Und da gab es auch diesen Ausspruch, so quasi Anton Dreher kommt zurück und ist dümmer als zuvor, weil er eben sich nicht in die Karten blicken ließ. Es sind unterschiedlichste Dinge. Wo bei uns noch ein Holzkühlschiff in Verwendung war, hat er schon das Ganze gesehen und dann aus Metall. Diese ganze direkt, also in der, ist er Umstieg von direkt auf indirekte Befeuerung, wie sich das ausgewirkt hat, in England im Pale Ale oder bei uns halt dann dieses Wiener Malz, wo ich nur mit heißer Luft das Wasser als Wasserdampf dann ausscheide. Das Malz war viel heller, es ist nicht angebrannt gewesen, hat nicht diese rauchigen Röst, also brenzligen Röstnoten gehabt. Was auch noch dazu kam, plötzlich waren dann nicht mehr Tonkrüge aktuell, sondern es waren dann auch Glaskrüge leistbar. Ja, das heißt so, dass wenn ich das Bier im Glas hatte, habe ich die hellere Farbe gesehen. Ich habe auch gesehen, obwohl der Filter noch nicht mehr oder minder erfunden wurde, dass durch die lange kalte Lagerung einfach es zu einem Absetzverhalten von Hefezellen, von den Eiweißpartikeln, von Druckstoffen gekommen ist und das Bier dann auch schon blanker erschienen ist. Und das war natürlich revolutionär und daher auch der große Erfolg. Auch wenn wir jetzt, wenn wir das Wiener Lager haben und sagen, naja, hell, so wirklich hell ist es ja nicht. Es hat ja diese Bernsteinfarbe, aber im Vergleich zu den Bieren, die früher gewesen sind, die ja fast ins dunkelbraun-schwarz gegangen sind, war das natürlich ein starker Sprung, wenn man so will. Ja, vielerlei Hinsicht, die Dampfmaschine, das ist richtig. Die Eiskeller, die er angelegt hat, wo wir quasi Nebenflüsse von der Donau, Seitenarme, wo im Winter das Eis geschnitten wurde, dann im Eiskeller die Eisblöcke gelagert, um halt möglichst bis hin zum fast rund ums Jahr brauen zu können, was ja bei uns schon möglich war, während, wenn ich jetzt an Bayern denke, gab es ja da ein Verbot, dass von außen also in der warmen Jahreszeit nicht gebraut werden darf, wenn ich mich nicht irre, dann zwischen Josefi und Michael, zwischen April und Ende September, bis 29. September wurde ja nicht gebraut, dann gab es den Brausilvester am 30. September und dann ging es ja wieder los mit dem neuen Braujahr, wenn man so will. Das hat es bei uns dann nicht so gegeben und natürlich auch die, wie soll ich sagen, die Kooperation dann mit Karl von Linde und das war aber dann schon sein Sohn, der Anton Dreher, der Jüngere, der aber dann zuerst, und das ist manchmal vielleicht falsch dargestellt, die erste Kältemaschine gab es dann nicht in Schwechat, sondern in Triest, wo dann wirklich der erste funktionierende Maschinentyp eingebaut oder installiert wurde. Der Grund ist vielleicht auch darin zu sehen, dass allein von der geografischen Lage wohl Triest immer schon wärmere Temperaturen hatte als hier im Wiener Raum. Und dann eine der nächsten Kältemaschinen gab es dann eben auch hier in Schwechat. Und auch, weil du vorher diese Zusammenarbeit und diese Bierreise, Studienreise angesprochen hast mit Gabriel Sedlmeier primär, das hat ja noch über viele Jahre hindurch gab es ja diese Freundschaft. Und man darf nicht außer Acht lassen, Sedlmeier selbst war ja der eigentlich, der einen Auftrag gegeben hat, bei Karl von Linde eine Kältemaschine zu produzieren. Nur er hat dann durch die Rückschläge, die der Karl von Linde hatte, wo dann teilweise Maschinen explodiert sind und, hat er dann den Geldhahn etwas zugedreht. Aber es ist alles in allem, diese Verbindung hat lange Zeit sehr viel Früchte getragen zwischen dem bayerischen Sedlmeier und dem bei Wien in Schwechat befindlichen Anton Dreher oder Anton Dreher der Ältere beziehungsweise der Jüngere. Mhm.
Genau, also in beiden Fällen eben klassische Familiendynastien, ja, die sich mit diesem Thema eben auch auseinandersetzen und vielleicht auch für die Hörer, um das noch ein bisschen einzuordnen, Triest, heute Italien, damals aber schon seit zig Jahren, wenn nicht sogar hunderten von Jahren eben österreichisch, deswegen für ganz normal eigentlich, ja, für einen Österreicher zu sagen, dann gehe ich eben in die klimatisch sinnvollste Ecke, ja, und mache das eben dort. Und natürlich auch eine große Stadt, eine Handelsstadt, eine Hafenstadt mit vielen Leuten, wo natürlich auch wirtschaftlich das sehr interessant war. Ne?
Das hat ja auch mitgeholfen, dass dann Exporte gestartet sind, nicht nur in ersten Kühlwaggons, dann quasi am europäischen Festland, wo Anton Dreher, wir haben einen noch bei uns unmittelbar vor den Toren der Brauerei stehen, einen Holzwaggon, wo dann Eisblöcke quasi unterhalb des normalen Bodens gelagert waren, zum Kühlen des Waggons, wo die Bierfässer drinnen waren. Wenn zum Beispiel jetzt zur Weltausstellung nach Paris die Fässer transportiert wurden, dann ist halt in gewissen Abständen das Eis bei den Bahnhöfen erneuert worden, sodass man wirklich eine, wollen wir es nennen, Kühlkette aufrecht gehalten hat. Und dieses Wissen hat natürlich nicht nur, ja, also die Geschmacksstabilität hat da sehr, sehr davon profitiert. So sind dann die Biere auch vor Ort, eben sei es in London bei der Weltausstellung oder auch in Paris, natürlich toll angekommen, keine Frage.
Ja, und vielleicht noch ein Wort zum Sommerbrauverbot, muss man auch kurz, weil ja nicht immer alle Hörer ständig unsere Bücher lesen und sich damit beschäftigen. Es ist aber natürlich eine ganz spannende Geschichte, dass man eben aus dem 16. Jahrhundert das noch in Bayern hatte, dass man gesagt hat, okay, wir brauen wirklich nur zwischen Michaeli und Georgi und dazwischen eben nicht. Und das war ein Gesetz, was tatsächlich bis 1865 in Kraft geblieben ist. Und die Österreicher waren mit Schuld dran, in Anführungsstrichen, dass es dann endlich gefallen ist, weil die eben über die Grenze Bier über Bier exportiert haben im Sommer und die bayerischen Brauer haben immer mehr in die Röhre geguckt und haben dann zwar so ein bisschen in so einer bayerischen Mir-san-mir-Mentalität die Grenzen etwas verschoben und dann bis in Juli gebraut, aber war schwierig und dann hat man eben in einem großen Prozess, wo man dann auch die Regierung entsprechend unter Druck gesetzt hat, geschafft, dass dann am 19. Mai 1865 endlich das aufgehoben war und dann konnte man quasi auf Augenhöhe sein und dann kam natürlich auch relativ bald das Helle auf den Markt und dann waren einfach das wieder so ein bisschen gleiche Verhältnisse hergestellt, aber super spannend. Ja. Also Biergeschichte ist ja überhaupt ein unglaublich spannendes Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige und weswegen ich auch so große Freude habe, dass wir heute über dieses tolle Thema und über dieses Bier reden können, wobei wir es vielleicht auch mal trinken sollten.
Ja, ja.
Du hast ja dankenswerterweise mir einen Vorpack geschickt, also vier und in dem Fall Dosen von diesem wunderbaren Wiener Lager, was auch von der Aufmachung her schon wirklich mir sehr gut gefällt. Schöne historischer Schriftzug. Man sieht auch den Anton Dreher drauf, 1841. Also wie sich's gehört. Und ich mach mal auf. Ich glaube, du kannst es mir gleich tun,
ja,
oder?
Ja, mir auch eine in dem Fall eine Dose hergestellt, weil wir in Schwechat auch das Dosenkompetenzzentrum der Braunion sind. Gibt aber natürlich das Bier auch im Fass und auch in unserer grünen Nostalgieflasche, wo wir beginnend eigentlich 1999 mit unserem Schwechater Zwickel diese Nostalgieflasche wieder zum Leben erweckt haben, so quasi in die Form entspricht den früheren Bierflaschen, wie sie noch in der sogenannten Sturzkiste auch gewesen sind. Das waren Holzkisten, wo mehr als, ich glaube, es waren 26 Flaschen, wo dann auch, um den Platz auszunützen, ungefähr 6 Flaschen dann über Kopf drinnen waren in der Kiste. Wir haben bei uns noch am Exkursionsweg so ein paar Relikte. Ja, ja, das, aber wie gesagt, um den Postweg auf jeden Fall, dass die Dosen oder das Bier sicher ankommt, habe ich in dem Fall die Dose gewählt.
Ja, nein, da bin ich dir auch sehr dankbar. Zumal ich sagen muss, also ich habe es ja noch nicht geschafft, vor Ort in der Brauerei zu sein. Ich glaube, es gibt ja auch ein Brauereimuseum und so. Also das muss unbedingt, steht auf meiner Liste, hoffentlich vielleicht sogar dieses Jahr zu tun. Ja. Und aber letztes Mal war es eben so, da kam ich vom österreichischen Bierwettbewerb, der da noch in Baden war und hatte ungefähr 5 Minuten auf dem Bahnhof in Wien, um dann weiterzufahren und bin dann wirklich in den nächsten Kiosk quasi reingerannt, habe mir diese wunderbare, schöne, grüne Flasche geschnappt, habe sie bezahlt und bin in den Zug und nach Hause gefahren. Und man muss wirklich sagen, das ist eine tolle Flasche, da hat man auch echt was in der Hand. Ich war am Anfang ein bisschen verwundert, weil die grüne Flasche natürlich immer nicht so vorteilhaft sein kann, aber wenn man sie entsprechend gut behandelt, ich habe sie von hinten raus genommen und bei mir auch schön kühl gehabt und dann auch gleich verkostet, war toll. Ja, ja. Trotzdem bin ich jetzt gespannt hier auf die Dose, wie sich das jetzt komplett ohne Licht... Ja. Ah, ist das schön. Also ich muss ja als Bamberger sagen, ich bin ja mit eben eher braunen und dunklen Bieren groß geworden. Das ist meine Welt und so schön, also wirklich wunderschön, wie das hier im Glas ist, das macht richtig Lust. Also wir sind bei einer sehr hellen Kastanie oder man könnte fast sagen, es hat einen Orange-Stich, also es strahlt mich richtig an.
Ja, ja, genau. Das ist, was wir auch meinen, der typisch seinen Orangenreflex und das Ganze kann man sagen, kommt natürlich nur dann gut zur Geltung, das Bier ist ganz fein filtriert, dann kommt auch dieser Orangereflex oder dieses Feuer sehr gut durch. Auch wenn wir wissen, dass damals eben zur Zeit von Anton Dreher die Filtration so noch gar nicht, seit Ensee noch gar nicht gegeben hat.
Ja, und da muss man ja auch sagen, wie du es vorhin schon gesagt hast, ich glaube, das ist vielen Leuten ja nicht bewusst. Früher hat man diese Biere ja mindestens 3 Monate gelagert, manchmal sogar länger. Und das bedeutet einfach, dass die Hefe sich absetzt und diese Biere waren in der Regel fast blank. Also, dass wir so filtrierte Biere haben, wie wir das heute so kennen, das ist ja erst im 20. Jahrhundert, hat sich das so durchgesetzt. Insofern, wunderbar. Es hat auch einen tollen Geruch, muss ich sagen. Also hier die ganze Umgebung hier in meinem kleinen Podcast-Studio, alles riecht so karamellig, nussig.
Ja, ja.
Ein bisschen so nach Toffee.
Ja, also diese Karamellnoten, die sind durchaus gewünscht.
Ja, na, hoffe ich doch.
Und ich finde auch wirklich sehr schön, wir haben einen sehr dichten, feinporigen Schaum und der hat also eine ganz leichte Ocker-Crema-Farbe. Mhm. Das finde ich ist auch... ja, es ist ein schönes Gesamtbild. Und wenn du, wie du richtig sagst, hast du eben diese Karamellnote, leichte Malznoten und dann glaube ich, ist es soweit, dass man auch einen Schluck nehmen sollte.
Unbedingt. Prost. Also sehr cremig.
Ja, es zieht sich diese, aus meiner Sicht, diese Karamellnote durchaus sehr schön weiter. Es ist, würde ich sagen, typgerecht die Vollmundigkeit, nicht übertrieben, aber man merkt schon, es hat einen gewissen Körper mit einer leichten Malzsüße, ohne dass es aber wirklich als süß empfunden wird. Und wenn du ein bisschen zuwartest, im Nachtrunk hast du einerseits doch ein bisschen so eine Röstbittere auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wir verwenden auch als letzte Hopfengabe den Saatzer Hopfen. Vielleicht aus dem Grund auch, weil Anton Dreher der Ältere auch in Tschechien eben in der Gegend um Saatz auch Hopfenfelder besessen hat. Also der hat überhaupt viele landwirtschaftliche Betriebe besessen, unter anderem auch einen erstanden eben im Bereich Tschechien, um auch unabhängig zu sein, was den Hopfen betrifft. Der hat auch landwirtschaftliche Güter gehabt, für wo Gerste angebaut wurde. Das heißt, er hat auch versucht, ja, was sagen, autark zu sein, was die Rohstoffe betrifft, weil er die ganzen Felder und Ländereien besessen hat. Ja, und das war so, um das abzuschließen mit dem Saatzer Hopfen, um dem Ganzen noch mehr Stimmigkeit oder Authentizität zu verleihen.
Ja, also finde ich, merkt man auch so im Nachgang dieses recht typische Aroma, ein bisschen harzig, ein bisschen schön, klare, definierte, bittere, wie man das auch von den Pilsnerbieren zum Beispiel kennt. Und finde ich auch hier wieder historisch natürlich total gut, dass man sagt, okay, man nimmt dann den Saatzer Hopfen. Das ist ja so das ursprüngliche Hopfenkulturanbaugebiet, heute Satek in der Tschechischen Republik eben, wo im Grunde der Kulturhopfen an sich jetzt auch herkommt. Und natürlich haben die dann damals in Österreich-Ungarn da auch die Qualität gesucht und dann eben auch verwendet für dieses Bier. Und das ist interessant, weil genauso dann auch im Pilsner gelandet ist und dort seine Arbeit verrichtet. Also was ich wirklich total schön finde, ist dieses Schlanke. Also wenn wir hier bei uns so Biere von dieser Farbe haben, dann sind die deutlich süßer und sind deutlich gehaltvoller, haben weniger Karbonisierung, haben weniger Hopfenbittere. Das ist in der Tat ein großer Unterschied, aber man merkt trotzdem, dass eben die Karamellmalze drin sind. So eine leichte Röstmalznote ist dabei, aber es ist viel leichter, es trinkt sich viel, viel angenehmer und die hohe Kohlensäure macht es auch sehr frisch, also gefällt mir gut.
Was man auch dazu sagen muss, es hilft natürlich auch etwas, ein gewisser kleiner, aber doch Anteil an Melanoidinmalz, das ja in der Schwelgphase sich länger hält und damit auch mehr von diesen Bräunungsprodukt, Maillardprodukte, wie man auch sagt, damit erzielt werden. Ja, also wir sind durchaus zufrieden, dass es sich so darstellt.
Ja, nee, also wunderbar und kann man, wie gesagt, allen Hörer und HörerInnen nur empfehlen, das auch mal zu verkosten. Natürlich idealerweise vor Ort, ja. Oder dann eben auch mal zu Hause, je nachdem.
Ich wollte nur sagen, das große Problem ist, dass wir es leider, und das ist eine Konzernentscheidung, aber so ist es halt, wenn man zu einem Konzern gehört, muss man schon dazu sagen, leider im Ausland, wenn man so will, oder in den nahegelegenen umgebenden Ländern leider nicht erhältlich ist. Also man muss unbedingt in den Wiener Raum fahren, aber es lohnt sich ja sowieso, Wien zu besuchen und Umgebung.
Absolut. Und ja, was natürlich auch wunderbar ist, also jetzt von meiner Warte ausgesprochen, es gibt ja einen Zug, der fährt durch von Nürnberg bis nach Wien. Da ist man, glaube ich, insgesamt 4 Stunden unterwegs. Das ist gar nicht so dramatisch.
Das ist richtig, das ist sensationell. Das habe ich zuletzt erlebt, als ich eben beim European Beer Star, wo die Verkostung eben in Nürnberg war, es ist unglaublich. Das schafft man mit keinem Auto. Also das ist zu empfehlen. Mit und ohne Deutsche Bahn.
Ja, na, manchmal hat man ja die österreichischen Wegen, also es wechselt ja so ein bisschen ab.
Nein, es ist mal so, mal so. Es ist nicht, auch die österreichische Bundesbahn ist nicht alles Gold, was glänzt.
Ja, naja, aber ihr habt auch die besseren Speisewegen, das muss man zum Beispiel auch sagen. und das bessere Kaffeeangebot, aber relativ. Okay. Also alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr passionierter Bahnfahrer bin und das kommt mir natürlich unheimlich entgegen und insofern, also eine Reise nach Österreich und besonders auch nach Wien ist immer zu empfehlen, ganz grundsätzlich. Ja. Was man noch sagen muss, gibt es denn überhaupt irgendwelche historischen Aufzeichnungen, wie diese Biere geschmeckt haben oder welche Rezepturen sie genau hatten oder ist das alles irgendwie weg?
Naja, es ist eher, würde ich sagen, nur mehr aus diversen anderen Unterlagen, wo man so daraus schließen kann, wie es geschmeckt haben wird. Wir haben ehrlich gesagt keine Unterlagen, wir haben zwar noch diverse Aufzeichnungen, die aber leider kein Wiener Lager mehr vorgekommen ist. Und was mir aber sehr geholfen hat, einen, den wir glaube ich alle kennen, Konrad Seidel in seiner Funktion als Bierpapst, mit dem ich auch immer wieder Kontakt habe, hat mir eine Ausgabe des Journal of the Society of Arts von 1869 zukommen lassen, wo über das nach London importierte Dreherbier berichtet wird. Und da schreiben sie, es sei heller und klar mit einem kräftigen, dichten Schaum, süßer und wohlschmeckender als englisches Bier sowie leicht getreidig im Geschmack. Die Hopfung sei betont und die bittere mit Fortdauer der Wahrnehmung nach einer Minute zunehmend spürbar. Die Bierfarbe war zwischen Kupfer und einem leichten rötlichbraun angesiedelt. Das Bier, obwohl nicht filtriert, nahezu blank aufgrund der langen, kühlen Lagerung. Ich glaube, dem ist gar nicht viel hinzuzufügen, aber es war leider nicht so, dass wir ins Archiv gingen und die Rezeptur gefunden haben. Schade, natürlich. Es ist immer so, wenn es zu Übersiedlungen kommt. Und früher war die Zentrale in Wien direkt auf der Landstraße. Und wenn dann etwas aufgelassen wird, gibt es leider Leute, die den einfachen Weg wählen, alles wegzuwerfen. Dramatisch, vor allem für Bierhistoriker, wie du auch einer bist. Aber ja, so ist es mal. Und man muss eben damit zurechtkommen und was man vorfindet. Vielleicht noch erwähnt, du bist ja im Besitz des Buches über die Geschichte der Brauerei Schwächert, wo ich mit zwei anderen Kollegen Alfred Paleschny und dem anderen Bierhistoriker Christian Springer ein Buch über die Geschichte der Brauerei Schwächert eben verfasst habe. Und die haben dann doch eine Fülle an Unterlagen geschichtlicher Natur, gar nicht so sehr über den Bierstil, aber über die Entwicklung von Anton Dreher dem Älteren und seinem Vater noch, wie sie aus Deutschland gekommen sind, wo sie sich dann in Kleinschwächert sesshaft wurden. Ja, also es ist durchaus spannend, nur gerade die Rezeptur als solche, mit der kann ich nicht dienen.
Naja, aber das ging ja schon ziemlich nah. Also man muss ja auch immer vergleichen, wenn das jetzt aus einem englischen Umfeld war, dann hatten die ja zu dieser Zeit ihre Biere zum Vergleich und wenn man dann eben, dann kommt man da ja ziemlich gut mit dieser Beschreibung hin. Vielleicht dieses relativ Süße finde ich ganz interessant, aber das lag vielleicht einfach daran, dass man damals diese ganz hohen Vergärungsgrade vielleicht so doch nicht erreicht hat, wie das heute
ist. Ja, wird stimmen. Ja.
Aber ja, und was ich auch wichtig finde, ist, Schwächert war ja bis in die 1920er Jahre oder sowas, war das ja gar nicht Wien, sondern es war eine eigenständige Gemeinde, eine eigenständige Stadt. Und dann wurde es ja erst zum Wien, oder?
Ja, also es war so, dass Klein Schwächert kam dann zu Wien und wurde erst viel, viel später wieder, also jetzt sind wir lokalisiert zu Niederösterreich, vielleicht 300 Meter und ich bin schon an der Wiener Stadtgrenze. Und wenn ich jetzt von meinem Büro hinausschaue, dann gibt es da vorne die Klederinger Straße und auf der drüberen, das sind vielleicht 70 Meter entfernt auf der drüberen Seite schon Wien. Also wir sind wirklich, darum sage ich immer so gerne, vor den Toren Wiens befinden wir uns.
Ja, und was damit zusammenhängt, ist eben die Frage, dieser Begriff Wiener Lager, ist es dann eher ein, ich sag mal, modernerer Begriff? Also kommt der erst im 20. Jahrhundert auf oder hat man das?
Nein, das war schon das Wiener Lager. Das ist auch so in dem englischen Artikel von 1869 steht Wiener Lager.
Na, okay.
Also da waren wir Großraum Wien oder Wien, ja. Das
interessant. Ja, und interessant auch, dass ja viele Auswanderer, die dann eben aus Österreich ausgewandert sind, ähnlich wie auch Brauer, die eben zum Beispiel aus Deutschland weggegangen sind, nach Amerika, ja, dann eben ihre Rezepturen, ihre Hefen mitgenommen haben und dort ihre Biere gemacht haben. Und dass es dann eben in Mexiko, in Texas große Brauereien gab und bis heute noch gibt, wo mehr oder weniger ein Wiener Lager hergestellt wird,
ja,
was dann lange Zeit eben größer war als das eigentliche im Mutterland. Habt ihr da mal Verbindungen irgendwie hergestellt?
Nein, nicht wirklich. Es ist zwar auch interessant, dass sich der Name Dreher noch hält. Wir kennen es wahrscheinlich alle, die irgendwo in Italien Urlaub gemacht haben. Da gibt es einerseits das Dreherbier, das aber natürlich eher ein helles ist. Beziehungsweise in Ungarn gibt es auch noch ein Dreherbier, wo sogar noch das alte Logo Verwendung findet mit dem weißen Dreieck auf rotem Grund. Aber ja, Kontakt mit Mexiko haben wir nicht aufgenommen, nein. Aber es ist ja generell so, wie du richtig sagst, sind ja viele amerikanische Brauereien so entstanden, dass eben vermutlich, also mehrheitlich deutsche Brauer, ob das jetzt Coors, ob das Miller und so gewesen ist, die sind ja alle, oder Budweiser, aus Deutschland gekommen und haben dort die Bierbranche zum Leben erweckt, wenn man so will. Das wissen ja die wenigsten. Und da gibt es ja in der Brauwelt den Günther Tömmes, der hat sich da sehr verdient gemacht hat und genau immer diese Dynastien und Geschlechter, die wichtigen aus der Braubranche, ermittelt hat.
Ja. Vielleicht nochmal zurück zur Brauerei. Ihr macht ja jetzt nicht nur Wiener Lager. Also das ist natürlich heute unser Thema und ist auch der große Star für Leute, die sich eben für das Thema Bier interessiert. Was gibt's denn sonst so?
Es ist so, unsere Hauptmarke ist natürlich ein klassisches Schwächerter, wenn man so will, bei uns heißt Schwächerter Bier, also ein Lagerbier, das die Farbe wie ein helles hat, mit 11,6 Stammwürze und 5,0 Alkohol. Vielleicht dazu gesagt, was wir jetzt im Glas haben, hat 12,8 Stammwürze und 5,3 Volumensprozent Alkohol. Wir haben, wie schon vorher kurz erwähnt, als wir über die Glasflasche gesprochen, die Nostalgieflasche, wir haben uns in einigen Teilen würde man Kellerbier sagen, aber wir sagen, es ist der Schwächer der Zwickel. Das ist auch der Begriff, der im Osten Österreichs eigentlich der gängige ist, mit 12,5. Stammwürze und 5,2 Volumensprozent Alkohol. Wie gesagt, die Hauptmarke ist das Schwächerter Bier. Das gibt es mit dem roten Etikett oder die rote Dose. Dann produzieren wir ein alkoholfreies Schwächerter. Das ist unter das Schlossgold, eine Marke, wo wir die Lizenz übernommen haben. Damals noch von Feldschlösschen von der Schweiz, die quasi auf gleicher Basis wie ein Klausthaler nur über das Kältekontaktverfahren, also kurze Kontaktzeit der Hefe mit der Würze, nur ganz wenig Gärungsnebenprodukte, die da zwischenzeitlich entstehen. Kurze Kontaktzeit bei 2 bis 5 Grad, vielleicht 5 Tage und dann durch Entfernen der Hefe auch schon die Gärung gestoppt. Das ist die Variante, wie wir die beiden alkoholfreien machen. Sind nicht hundertprozentig alkoholfrei, aber ich glaube, es ist ja wie bei euch auch kleiner 0,5, maximal gleich 0,5 Volumensprozent Alkohol. Also das bewegt sich dann tatsächlich irgendwo bei 0,3 Volumensprozent. Und davon wird man sicher keinen Rausch sich anzüchten können. Ja, und dann einmal im Jahr, und das macht Freude, weil da sind wir immer etwas kreativ und jedes Jahr etwas anders gestaltet, die Rezeptur, einen Schwächerter Zwickelbock, der nahezu an eure Bezeichnung Doppelbock herankommt, wenn er 17,7 Stammwürze und so immer so bei 7,5 bis 7,7 Volumensprozent Alkohol hat. Das ist natürlich dann die Königsdisziplin, wo wir auch ein bisschen an der Rezeptur schrauben können. Sonst muss ich sagen, sind wir natürlich als eine Brauerei, die 1,2 Millionen Hektoliter im Jahr produziert und abfüllt, natürlich, was die Kreativität mit kleinen Suden und neue Sorten, sind wir da etwas eingeschränkt. Aber jeder hat halt seine Berechtigung und ich kann durchaus gut damit leben, die Qualität von schwächerter Bieren hochzuhalten, ohne kreativ sein zu müssen und irgendeinen Pastry Stout zu kreieren.
Ja, das stimmt. Und letzten Endes, ich meine, es ist ja auch gut, wenn man sich auf das konzentriert, was man schlicht und einfach am besten kann.
Ja.
Und das ist ja auch gut so. Was mich noch interessieren würde, du hast mir ja in der Dose geschickt. Mhm. Und bei uns in Deutschland ist das Thema Dose ja, ich würde mal sagen, immer noch so gut wie am Anfang. Also muss man ja sagen, wir hatten ja Getränkedosen bis um 2000, dann sind die mehr oder weniger verschwunden mit der Einführung von unserem grünen Punktsystem und dem Pfandsystem für Dosen. Dann waren die weg vom Markt, zumindest was das Thema Bier angeht. Und dann kam die Dose langsam wieder über sowas wie Prosecco und so. Und jetzt feiert sie so ein bisschen Renaissance, weil eben viele kleinere Brauereien, Craftbrauer sagen, es ist einfacher zu verschicken, es ist einfacher zu handeln.
Die Lichtstabilität ist natürlich ein ganz enormes Plus und die Geschmacksstabilität damit gegeben ist. Du sprichst da einen Punkt an und stichst in eine furchtbare Wunde, weil, wie du wahrscheinlich weißt, vielleicht ist aus dem Grund die Frage gestellt, mit Anfang, also mit Jänner 2025, wird es auch in Österreich ein Dosenpfand und ein Pfand auf PET-Flaschen geben. Hm. Wie sich das entwickelt, ich hoffe, man hat aus, wenn mir jetzt erlaubt ist zu sagen, aus den Fehlern, die gleich bei uns, unseren Nachbarn, also bei euch, passiert sind, dass man so ein Pfand nicht beginnt. Aber ich glaube, diese 25 Cent, die sind fix. Man muss auch dazu sagen, dass das Flaschenpfand von ursprünglich 9 Cent pro Flasche wird auch auf 20 Cent angehoben. Leider nicht ganz aufs Dosenniveau. Ich glaube, das größte Problem ist nicht die Bereitschaft, 25 Cent mehr zu zahlen, weil für die Flasche sind es dann auch 20 Cent mehr. Aber das zu Hause, das Handling. Es muss sich die Dosen aufheben, ich darf sie nicht zusammendrücken, weil irgendwo gibt es einen EAN-Code oder wie auch immer, der dann eingelesen werden muss und erkannt werden muss. Da glaube ich, also das ist für mich eigentlich der größte Knackpunkt. Aber ja, mal sehen. Es ist unsere Achillesferse.
Ja, ja, aber momentan seid ihr schon ein Dosenkompetenzzentrum.
Ja, ja, und es ist auch, in Österreich ist es so, dass wir, was die Dose betrifft, bewegen uns so gesamt, was die Gebinde, das Gebindemix betrifft, so ungefähr bei, 26-28%. Also wir nähern uns da 30%, die in der Dose verkauft werden. Hat natürlich auch noch etwas Aufschwung genommen seit Corona, wo generell der Lebensmittelhandel und der Bierverkauf im Lebensmittelhandel gestiegen ist und wie wahrscheinlich generell in eurem Lande genauso Gastronomie zurückgegangen ist. Viele, die gemerkt haben, naja, zu Hause Bier trinken ist auch nett. Sie gehen weniger weg, konsumieren weniger und ich glaube, Gastronomie ist in all unseren Ländern geprügelt und es werden täglich sperrt irgendein Wirt zu, ne?
Ja, das nimmt leider Gottes zu und auch immer mehr Gestalt an, weil es in Europa so ein bisschen zeitversetzt passiert, habe ich den Eindruck. Also aus Irland zum Beispiel kamen ja die ersten Horrorbotschaften schon vor 2 Jahren, dass da mittlerweile jeder vierte Pub geschlossen ist und dieser Trend eben weiter anhält und bei uns scheint es langsam auch Realität zu werden. Aber gut, wir müssen sehen, da ist vielleicht auch einiges an Marktbereinigung im Gange, die mittelfristig so oder so passiert wäre. Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall mahnt es, mit Sachverstand an die Sache ranzugehen. Das Gute, glaube ich, für euch ist, dass die Dose ja nicht von so einem negativen Image kommt, wie das bei uns damals war. Da war das ja wirklich das Billigbier und die Dose hatte, und die Dose war auch damals, ehrlich gesagt, in den 90ern, da hat man noch das Metallische geschmeckt, da war das auch ein dickes Metallding und das hatte nicht das, was heute diese Dosen haben, diese gewisse Eleganz und eben die Geschmacksstabilität. Also insofern, das glaube ich, also da hoffe ich jedenfalls, wünsche ich euch, dass das nicht zu sehr reinhaut.
Wegbereiter sind unter anderem, ob bewusst oder unbewusst, einige von den kleineren Brauereien, damit meine ich es bis hin zu den Craft Breweries. In Österreich die erste war Bevok, das ist an der Grenze zu Slowenien, in Radgersburg genau genommen, in der Steiermark. Das war der erste, der gesagt hat, sein Bier kommt in die Dose. Und gut, von Amerika brauchen wir gar nicht reden, da ist es gang und gäbe, dass Bier teilweise nur mehr in der Dose ist. Und was mir besonders gefällt, wenn du bei uns dir in dem Bier in einem Siphon abfüllen lässt beim im Bierlokal, dann haben die dort ihre Dose, wo sie dann sich fast das umgerechnet ungefähr fast ein Liter Bier abfüllen, je nachdem, was gerade on tap ist, und dann kommt noch der Deckel drauf, Dosenfalz drauf, zack. Und ja, es ist einfach die Lichtundurchlässigkeit und damit eine längere Haltbarkeit, Geschmacksstabilität, das kann man nicht leugnen. Und der Eindruck, dass das Bier dann metallisch schmeckt, das ist, ja, hält sich über Generationen, ist aber durch nichts gerechtfertigt. Eine Dreiglaskost, gleiches Bier, Flasche und Dose, wird man nicht signifikant den Unterschied merken.
Ja, wenn überhaupt, dann meistens eher zum Negativen von manchen Flaschen.
Wenn es über eine gewisse Lagerzeit geht, ja, genau.
Also dementsprechend, jede Dose ist ja wie ein kleines Fass. Ja, dann. Genau,
ein Nano-Cake.
Genau, das ist ein schöner Ausdruck, den werde ich mir auf jeden Fall merken. Vielen Dank für deine Zeit und die vielen Infos. Vielleicht magst du am Schluss noch einen kleinen Tipp geben, wenn jetzt Leute sagen, sie wollen eben mal zu euch, was ist die beste Jahreszeit, um bei euch vorbeizuschauen? Gibt es ein paar Tipps drumherum, die du Leuten noch geben würdest, die sagen, sie wollen Wiener Lager erleben?
Also wenn es eine Gruppe so ab 5 ist, dann können sie natürlich auch eine Exkursion bei uns buchen, wo sie durchgeführt werden auf den Spuren von Anton Dreher und danach ja auch im Brauhaus unsere Schwächer der Trilogie, die Hopfenperle, ein filtriertes, quasi pilzartiges Bier, dann eben das Zwickel und das Wiener Lager zu verkosten. Wir haben auch einen schönen Gastgarten bei dem Brauhaus dabei, mit alten, verpflanzten, was an anderen Locations stammen, verpflanzten Kastanienbäumen. Ja, also ich würde sagen, gerade am Wochenende sind keine Führungen, das ist vielleicht ein Manko, aber wenn man in der heißen Jahreszeit, auch an einem Freitag, geht es sich noch aus, da wird auf jeden Fall produziert und abgefüllt. Ja, immer eine Reise wert, und ganz simpel, unter www.schwächer.at kommt man auf die Website und dann kann man sich schon informieren und Kontakt aufnehmen und eine Exkursion sich organisieren.
Wunderbar, dann nehmen wir diesen Tipp so mit und wünsche dir heute noch einen wunderschönen weiteren Tag und sag nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke, ebenso, hat mich sehr gefreut, und ja, dann würde ich schließen mit dem Spruch: Hopf und Malz, Gott erhalt's. Hat mich sehr gefreut, bye bye.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.